Es ist mir eine besondere Freude, natürlich auch noch hier den Vortrag zeigen zu können, weil natürlich jetzt doch viele historische Bezüge sind zu der Zeit, wo ich in Ulm noch gearbeitet habe, bei meinem Doktorvater Professor Thor Kornhuber und Professor Deker. Und ich möchte darüber kurz berichten. Wie kommen wir überhaupt zu dem Begriff Kairos? Das war ein Zusammensein damals in Ulm, wo eigentlich die Aspekte des Handelns betrachtet wurden. Da war die sozusagen das Konzept immer, es gibt eigentlich drei wichtige Aspekte für das Handeln. Man muss wissen, was man tun möchte, wie man es tun möchte und dann den Zeitpunkt richtig wählen. Und zum Thema Zeitpunkt, und da gibt es den griechischen Gott des richtigen Augenblicks, den Kairos, der hier dargestellt ist, der sozusagen Flügel in Händen und Füßen hat, was darstellen soll, dass der richtige Augenblick rasch vorbei ist. Und er hat vorne den Haarschopf und hinten ist er glatt rasiert. Und das Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopfe packen, kommt eben auch hierher. Man muss den Augenblick beim Schopfe packen, denn wenn der Zeitpunkt vorbei ist, kann man den Gott nicht mehr von hinten greifen, weil er keine Haare hinten hat. Das heißt, es muss den richtigen Zeitpunkt wählen zum Handeln. Und mein Vortrag hat jetzt über diese möchte ich kurz sprechen. Also das Ganze hat begonnen eben mit dem Bereitschaftspotenzial als für uns betrachtet als elektrophysiologisches Korrelat für die willentliche Umsetzung einer Handlungsintention in die Tat zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich möchte dann kurz darauf eingehen, wie wir zeigen konnten, so erste Untersuchungen zeigen konnten, ist schon vorhin angesprochen worden bei Patienten, dass die supplementärmotorische Area aktiviert wird vor Beginn einer Willkürbewegung. Und dann kurz auf ein Experiment eingehen, zusammen mit Willi Gerschlager, damals als wir bei Parkinson-Patienten mit Stimulationselektroden im Nucleus subthalamicus damals zeigen konnten, wie wir da mit der Stimulation auch die Aktivität über dem supplementärmotorischen Kortex beeinflussen konnten. Und dann gehe ich zurück auf praktisch meine Doktorarbeit vor 40 Jahren, wo gezeigt werden konnte, was ich zeigen möchte, wenn ich handle und die Konsequenz des Handelns, es passiert dann etwas, dann muss das Gehirn sich darauf einstellen. Und die Fähigkeit, sich darauf einzustellen, beeinflusst auch die Wahl des Zeitpunkts, wann ich eine Bewegung beginne, wann bin ich handlungsbereit. Und wir konnten damals zeigen, das werde ich dann abschließend erklären, dass wenn eine Person eine Bewegung willentlich beginnt, dann können antizipatorisch schon die Teile des Gehirns aktiviert werden, die später gebraucht werden für die Bewältigung der Aufgabe. Und diese antizipatorische Aktivität konnten wir damals nachweisen, konnten dann später auch zeigen, dass je besser ich diese Hirnareale vorbereite, umso erfolgreicher bin ich dann in meinem Handeln. Also ich komme zunächst zum ersten Teil, das ist eben der historische Bezug, das war das Bereitschaftspotenzial hier eben von Professor Deke, Professor Kornhuber, und wir haben hier das Abbildung, die Frau von Gertraud Deke, eben auch nochmal, die damals die Versuchsperson war, sozusagen von ihr stammt das Bereitschaftspotenzial, sie hat es sozusagen generiert. Und ich habe vorhin schon in meinem Vortrag bin ich darauf eingegangen, dass in Freiburg so alles gemessen wurde, was gemessen werden kann, die Augenbewegung, das Gleichgewicht. Und das war so der Hintergrund, alles elektrophysiologisch Messbare zu messen und dann verstehen zu lernen, wie eben das Gehirn und wie das Nervensystem funktioniert. Und hier ein Bild von Professor Jung in Freiburg, der diese Klinik und auch diese Denkweise in der Neurologie so geprägt hat. Und dann sozusagen als Beispiel, es gab dann ein Experiment von einem Kollegen aus Holland, der gezeigt hat, wenn ich jetzt muss ich vorstellen, man kam dann ins Labor und das Bereitschaftspotenzial ist so abgeleitet worden, dass wenn ich jetzt eine Willkürbewegung des Fingers ausführe, dann wird das Gehirn schon aktiviert, schon eine Sekunde, 1,5 Sekunden vorher. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil diese Handlung bedarf ja eigentlich keiner so besonderen Vorbereitung. Und wenn man selbst mal oft Versuchsperson war, dann war das manchmal auch mehr oder weniger automatisiert, obwohl es selbst initiiert war natürlich. Aber mit dem Ausmaß der bewussten Intention zu handeln, stieg auch die Aktivitäten, das Bereitschaftspotenzial eben, insbesondere über dem frontomesialen Kortex, also über diese Region des Gehirns, wo die supplementäre motorische Area lokalisiert ist. Und das war dann schon der erste Hinweis, dass das ja wirklich für die sozusagen bewusst intendierte, selbstinitiierte Bewegung eine wichtige Region ist. Und wir konnten es dann zeigen, ich zeige nochmal die Region, vorhin ist schon gezeigt von Christoph Baumgarten, also die supplementärmotorische Area befindet sich vor dem Beinareal und hier haben wir den sogenannten die Area 6, der laterale Anteil, der prämotorische Kortex, der mesiale Anteil hier die supplementärmotorische Area, SMA genannt. Und wir sind dann, das ist ja vorhin auch schon erwähnt worden, haben wir Magnetfeldmessungen eingesetzt, um Hirnaktivität zu messen, hatten das Problem, wir wollten eigentlich ja nachweisen, die Aktivität in dieser Mittellinie. Und man kann sich ja vorstellen, wir wissen ja, die exzitatorisch-postsynaptischen Potenziale sind in der Cortex-Oberfläche und wenn die erregt werden, fließt der Strom in die Tiefe hinein. Und wenn der Strom auf der einen Seite in der Gehirnrinde in die Richtung fließt und auf der anderen Seite in der Gehirnrinde in diese Richtung fließt, dann heben sich ja um jede Änderung von Strom, kommt es ja zu einem magnetischen Feld und die heben sich auf. Und deswegen wussten wir, dass wir können das schwer messen. Und dann haben wir eben einen Patienten untersucht und das war sozusagen auch etwas wie die doppelte Evidenz einer Läsionsstudie und einer Aktivierungsstudie. Dieser Patient hatte einen ischämischen Schlaganfall im Versorgungsbereich der Arteria cerebri anterior auf der linken Seite und war dann beeinträchtigt in der Fähigkeit, willentliche Bewegungen auszuführen. Das heißt, er war akinetisch. Er hat seine rechte Extremität nicht bewegt, spontan. Aber wenn man einen Ball zugeworfen hat, dann hat er danach gegriffen. Das heißt, er hat auch Forced Grasping, hat manchmal gar nicht losgelassen, wenn man die Hand gegeben hat. Das heißt, er hat sozusagen auf äußere Reize Bewegung ausgeführt, aber nicht von innen heraus generiert. Das heißt, er hatte diese Beeinträchtigung bei der Initiierung einer selbstinitiierten bewussten Bewegungen. Und dann haben wir diesen Patienten eben Bewegungen mit der gesunden Seite, mit der linken Seite, also von der rechten Hirnhälfte ausgeführte Bewegung durchführen lassen. Und da konnten wir dann tatsächlich bei dem Patienten das messen, was wir postuliert haben. Das war zusammen mit Douglas Chain damals aus Kanada, aus Vancouver, konnten wir ihm das damals messen, mehrfach messen und konnten zeigen, dass diese Aktivität im gesunden supplementärmotorischen Area schon 1,5 Sekunden sehr früh vor Beginn der Willkürbewegung beginnt. Und das war sozusagen einerseits der Hinweis, diese Region wird aktiviert früh vor Beginn einer selbstinitiierten Bewegung. Und wenn diese Region verletzt ist, dann ist der Patient beeinträchtigt in Ausführung einer Willkürbewegung. Das war sozusagen damals, haben wir das eben so postuliert und später werden wir von Ross Cunnington noch weitergehende Untersuchungen in diese Richtung hören über die supplementärmotorische Area. Und dann war die Kollegen aus London, Marston-Mitarbeiter, haben dann gezeigt, dass bei Parkinson-Patienten, die ja auch wir haben ja gerade gehört, den Nucleus subthalamicus hier und der dann eben sozusagen aktiviert den Globus pallidum. Der Globus pallidum interno hat dann diese hemmende Funktion auf die thalamischen Kerngebiete, die wiederum aktivierend auf die supplementärmotorische Area wirken. Und wenn sozusagen der dann halt hier diese sozusagen hemmende Mechanismen da sind, dann wird eben die supplementärmotorische Area weniger aktiviert. Und vor Beginn einer Willküraktivität haben Parkinson-Patienten hier eine verminderte Aktivierung über der supplementärmotorischen Area hier CZ abgeleitet. Also man hat gezeigt, dass bei Parkinson-Patienten hier diese Beeinträchtigung der Funktion der Basalgänge sich eben auch auf das Aktivierungsmuster der supplementärmotorischen Area bemerkbar macht. Und das zeige ich jetzt sozusagen, wir haben dann einen Patienten gehabt, das war ein Experiment zusammen mit Willi Gerschlager, wo wir den Nucleus subthalamicus stimuliert hatten und ausschalten konnten und stimuliert haben. Wenn wir ihn angeschalten haben, war die Aktivität eben die in einer anderen Versuchsparadigma, das spielt jetzt hier keine so Rolle, wir konnten dann wirklich zeigen, dass wenn ich die ereigniskorrelierte Hirnaktivität messe, wenn ich sozusagen den Nucleus subthalamicus hemme und dann dadurch mehr thalamokortikale Stimulation habe in dieser Region, auch mehr Aktivität hier über der Mittellinie hier generieren kann. Ich komme zum nächsten Punkt und das geht jetzt zurück auf, wie gesagt, die angesprochene Doktorarbeit, die ich da 1978 angenommen habe, gemeinsam mit meinem Bruder. Und gehe vielleicht gleich zu dem Experiment. Und das war das folgende Experiment. Wir wollten wissen, wenn eine Person, die hier dargestellt ist schematisch, musste bestimmte Bewegungen ausführen. Und diese Bewegungen es initiiert es selbst, also durch einen Tastendruck, dass auf dem Bildschirm ein Pfeil sich bewegte und der Pfeil hatte dann nach kurzer Zeit, nach 1,5 Sekunden, hat er die Richtung gewechselt und die Versuchsperson musste einfach diese Bewegung nachzeichnen. Es war also eine visuell geführte Bewegung und das Phänomen, was wir hier beobachten konnten, das Phänomen ist folgendes, also wiederum vor der Initiierung der Bewegung finden wir das Bereitschaftspotenzial. Und diese visuelle Information geht also primär in die rechte Hirnhälfte. Und sozusagen, man sieht über den primär motorischen Kortex, kurz vor der Bewegung, dominierte die linke Hirnhälfte, weil es sozusagen das eine rechts ausgelöste Willkürbewegung war. Aber hier über den Parietalamus und auch über den Okzipitalamus, ich habe es ein bisschen vergrößert, war sozusagen mehr Aktivität, mehr oberflächliche kortikale Negativität ableitbar schon vor Beginn der Bewegung. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Personen wussten, wenn sie jetzt bewegen, dann kommt dieser Lichtreiz, den sie sofort nachmotorisch beantworten müssen. Sie haben antizipatorisch diese Teile des Gehirns dann schon aktiviert, und zwar über den okzipitalen parietalen Kortex, also oberhalb superior parietal, wo Kollege Goldenberg ja auch sein Handlungszentrum, also mehr sozusagen in dieser Region ist aktiviert worden. Und ich gehe nochmal eins zurück, und wir konnten dann auch später zeigen, dass sozusagen auch solche antizipatorische Aktivität vor komplexen Bewegungen besteht. Wenn ich jetzt einfach eine einfache Bewegung ausführte mit einer Fingerbewegung oder komplexe Bewegungen, mit dem komplexe Finger-Hand-Bewegungen, dann war also bei den komplexen Bewegungen schon vor Beginn der Bewegung, gerade über der wichtigen supplementärmotorischen Area, mehr Aktivität als bei einfachen Bewegungen. Und was man dann auch zeigen konnte, das waren Arbeiten zusammen mit John Morgan, das war ein Psychologe, der auch sein Sabbatical bei uns verbracht hat. Wir konnten zeigen, dass wenn jetzt die Person willkürlich sehr komplexe Aufgaben aktiviert, wie zum Beispiel hier eine dichotische Hörenaufgabe, das heißt, ich erkläre mal kurz die Aufgabe, das heißt, eine Person bekommt hier Töne rechts und links dargeboten, und zwar Töne einer bestimmten Frequenz, die häufig dargeboten werden, dann selten Töne einer anderen Frequenz. Und jetzt, wenn es die Aufgabe darin bestand, dass die Person selektiv nur, wenn der seltene Ton im rechten Ohr dargeboten wird, eine Handlung auszuführen, dann muss man schon sehr genau sich konzentrieren. Und wir wissen, selektive Aufmerksamkeit fordert den Frontallappen, weil ich sehr mich fokussieren muss auf eine bestimmte Informationsverarbeitung. Und wir haben damals zeigen können, dass wenn die Versuchspersonen dann diese Aufgabe initiieren, dass dann vor Beginn der Bewegung sich sozusagen die Aktivität schon in dem Bereitschaftspotenzial überlagert war, auch in den Frontallappen weiter verlagert, und sozusagen diese Aktivität konnten wir zusätzlich nachweisen und konnten dann auch zeigen in solchen Aufgaben mit John Morgan, dass je mehr Aktivität vor Beginn der Bewegung, vor Auslösen der Aufgaben besteht, umso erfolgreicher waren die Personen auch bei der Ausführung der Arbeiten, zum Beispiel auch beim visomotorischen Lernen haben wir das zeigen können. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, wieso komme ich auf Kairos? Es ist so, wenn ich eine Bewegung innerlich generiere, dann muss ich sozusagen meine innere Welt und die äußere Welt zusammenführen. Der Zeitpunkt muss passen. Und man muss sozusagen, das ist auch das, was so, wenn der Skifahrer vorne steht und sozusagen dann plötzlich eine Bewegung beginnt, dann muss sozusagen schon alles vorbereitet sein auf die Konsequenzen der Handlung. Und je besser ich das vorbereite, man muss den Zeitpunkt dann richtig wählen, um eben erfolgreich die Aufgabe ausführen zu können. Und so der Begriff Kairos. Dankeschön.